altmodisch ist, an Jesus zu glauben, kann man auch nachvollziehen, warum gewisse Menschen dem Glauben überhaupt keine Chance geben und nichts von Jesus oder Gott oder dem Christentum hören wollen. Manche sind auch enttäuscht worden von Menschen, die sich Christen nennen oder von der Kirche und wollen deswegen nichts mehr mit Jesus oder dem Christentum zu tun haben. Und bei manchen ist es so, dass sie trotzdem aber noch auf der Suche sind. Es gibt viele Menschen, die sind auf der Suche nach etwas, an das sie glauben können. Sie suchen nach einem Sinn für ihr Leben. Sie möchten etwas finden, das nicht vergänglich ist, so wie alles, was greifbar ist, alles, was materiell ist, wie das Geld und Gesundheit und so weiter, sondern sie wollen etwas, an das sie sich klammern können, einen Anker. Und die Tatsache ist, dass viele Menschen das aber nicht mehr im Christentum suchen, vor allem nicht mehr in der Religion suchen. Sehr viele Menschen suchen nach diesem Sinn und suchen nach Gott außerhalb von organisierter Religion. Und das hat natürlich seine Gründe, aber es kann auch damit zu tun haben, dass Menschen, die nicht Teil des Christentums sind, sich das Christentum und die Christen ansehen und dann mit dem Wissen, das sie haben über die Bibel und über Jesus, das, was sie im Leben von Christen sehen, nicht vereinbaren können. In anderen Worten, sehen sie ein perfektes Beispiel von Jesus, der selbstlos gelebt hat und geliebt hat, und sie sehen aber Christen, die eher sehr egoistisch leben, die eher für sich leben und die nichts mehr von dem Image reflektieren, das Jesus eigentlich war, der bereit war, sogar ans Kreuz zu gehen, um sein Leben zu opfern für uns. Und für manche Menschen, das ist verständlich, ist das ein Turn-off. Das heißt, die schauen nicht mehr, okay, was hat Jesus getan, sondern die schauen, was tun die Nachfolger von Jesus. Weil wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, werde ich ja zu dieser Gruppe dazugehören und werde so sein wahrscheinlich wie sie. Und wenn Sie sich manche Nachfolger von Jesus ansehen, dann ist das kein Gramm mehr von dem Beispiel von Jesus in diesem Leben drinnen. Keine Selbstlosigkeit mehr, gerade in einer Konsumgesellschaft, wie wir sie heute haben, wo wir ermutigt werden, immer mehr für uns selbst auszugeben, immer mehr einzukaufen für uns selbst und immer mehr auszugeben für uns selbst. Sehen viele Menschen einfach nicht mehr dieses Beispiel, das Jesus vorgelebt hat, in unserem Leben, und ich möchte hier keinesfalls mit dem Finger zeigen, denn ich will bei mir beginnen und mein Leben ist noch weit davon entfernt, das Leben von Jesus zu reflektieren, weil eben der Standard, den Jesus gesetzt hat, so hoch ist, dass wir wirklich ein Leben lang daran arbeiten, diesen Charakter zu haben, den Jesus gehabt hat, dass wir ein Leben lang arbeiten müssen und immer mehr von uns abgeben müssen, um mehr so zu werden, wie Jesus das war. Und auch wenn wir uns die Nachfolger von Jesus ansehen, in der ersten Gemeinde im ersten Jahrhundert, diese Menschen waren Feuer und Flamme, voller Leidenschaft, bereit, alles aufzugeben für Jesus. Und das ist bei uns heutzutage im 21. Jahrhundert ganz, ganz anders. Und deswegen ist eine Kluft entstanden zwischen dem, wie Jesus gelebt hat, der eigentlich unser Beispiel sein sollte, und zwischen dem, wie wir leben. Es ist eine Kluft, es ist eine Diskrepanz da. Und viele Menschen sehen diese Kluft und fragen sich, wie passt das zusammen? Wie geht es, dass sich diese Leute Christen nennen, aber dass sie Jesus überhaupt nicht mehr reflektieren? Und die Tatsache ist, dass ich mir nicht irgendein Dokument anschauen muss, um zu sehen, ob du oder ich Christen sind, ob wir zum Christentum gehören oder nicht, sondern ich kann mir einfach das Leben ansehen, das du lebst oder das ich lebe, und daran kann ich erkennen und daran können Menschen erkennen, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Das ist eigentlich viel leichter zu erkennen, als dass ich mir ein Dokument ansehe und mir das Glaubensbekenntnis ansehe, das du hast oder das ich habe. Und die Frage, über die ich heute sprechen möchte, ist, wie schließen wir diese Kluft zwischen dem selbstlosen Leben von Jesus und zwischen unserem Leben, das sich oft sehr um uns selbst dreht? Und ich möchte einfach diesen Standard, den Jesus gesetzt hat, des selbstlosen Lebens und der selbstlosen Liebe, vorlesen aus dem 1. Johannes 3, 16 bis 18. Und dann möchte ich über ein konkretes Beispiel sprechen, das Jesus uns gegeben hat, das wir nachahmen können. Im 1. Johannes, im Neuen Testament, im Kapitel 3, Vers 16 steht Folgendes geschrieben. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Ich mache mal eine Pause hier. wenn ich hier in die Runde schaue, dann habe ich ein paar Freunde hier oder mehrere Freunde hier. Und ich habe viele Geschwister hier. Und wenn ich euch fragen würde, wer von euch, ihr müsst nicht aufzeigen, ich frage einfach rhetorisch, wer von euch wäre bereit, sein Leben für mich aufzugeben? Außer meiner Mutter und der Familie. Wenn ich sagen würde, kannst du eine Woche dieses Jahr auf die Seite legen, nur für mich? Kannst du einen Monat auf die Seite legen, nur für mich? Kannst du ein Jahr auf die Seite legen, nur für mich? Es ist schwer, uns auch eine Stunde oder einen halben Tag Zeit zu nehmen für jemanden. Wie sollen wir unser Leben hergeben für jemanden, so wie Jesus das getan hat? Aber wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, dann gehört das zu dem Beispiel, das wir imitieren sollten. Wir können nicht einfach sagen, es ist zu schwer, also konzentrieren wir uns auf die Bibelstellen, die leichter sind, weil die kann jeder umsetzen. Sondern das ist halt einfach mal das Beispiel, das wir haben. Er hat sein Leben für uns gegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für andere zu geben. Wenn wir dann weiterlesen, sehen wir auch ein paar konkrete Dinge, die hier angesprochen sind. Im Vers 17, angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Es wird vielleicht ein wenig einfacher. Es geht nicht mehr darum, das ganze Leben zu geben, sondern jemand leidet Not. Und ich sehe das. Und ich habe aber alles, was ich brauche zum Leben. Und ich reagiere nicht. Ich habe kein Mitleid. Es interessiert mich eigentlich nicht. Es ist mir egal, wie es dieser Person geht oder der Person geht. Wie kann ich da sagen, dass ich Jesus nachfolge? Wie kann ich sagen, dass seine Liebe in mir ist? Kann ich nicht, denn seine Liebe ist nicht in mir. Sonst würde ich entsprechend dem handeln, wie Jesus gehandelt hat. Dann heißt es weiter im Vers 18, meine Kinder, unsere Liebe, dass sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun, also durch unser Leben, durch unser Handeln, als echt und wahr erweisen. Es ist so viel einfacher, dass ich zu einer von euch gehe und sage, ich liebe dich, ich bin da für dich, ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Und dann rufst du mich an, wenn du etwas brauchst, und ich kann dir aber gerade nicht helfen, weil halt andere Dinge schon da sind, oder du leidest gerade Not. Es ist nicht so, dass wir jederzeit für jeden, der halt irgendwas braucht, was er sowieso schon hat, da sein müssen. Es ist unmöglich für alle Leute, ständig da zu sein. Aber wenn jemand Not leidet und unsere Hilfe braucht und wir das verbal ausgedrückt haben, dann sollten wir dahinter stehen. Dann sollten wir da sein für diese Leute. Und dieser Standard ist von Jesus so hoch gesetzt worden, dass wir uns einfach schwer tun damit. Wir tun uns schwer, das ernst zu nehmen. Also mich inkludiert, wenn einer von euch mich fragen würde, Ray, kannst du dein Leben für mich aufgeben? Würde ich auch sagen, ich nehme das mal mit ins Gebet. Schau, ob das Gottes Wille ist für mich, obwohl es steht ja in der Schrift. Und dann rede ich mit meiner Frau. Und vielleicht warte ich dann noch ein wenig, dass ich sehe, wie sich meine Tochter entwickelt. Und dann können wir noch mal drüber reden. Es ist halt so. Auf der anderen Seite haben wir die Wahl, entweder diese Worte zu ignorieren oder uns damit auseinanderzusetzen, wie können wir dahin wachsen, dahin kommen, dass wir diese Bereitschaft haben, unser Leben sogar für unsere Freunde aufzugeben. Auch im Johannes 15, 13 hat Jesus gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und er hat von sich selbst natürlich gesprochen und diesen sehr hohen Standard gesetzt. Und weil Jesus wusste, dass dieser Standard so hoch ist, dass ihn manche von uns gar nicht ernst nehmen können, dass wir gar nicht, das ist überhaupt kein Gedanke, mein Leben für jemanden aufzugeben, weil das bei so vielen von uns so ist, hat Jesus, bevor er sein Leben aufgegeben hat am Kreuz für uns und für seine Nachfolger und Jünger, hat er uns ein Beispiel hinterlassen, ein praktisches Beispiel, mit dem wir beginnen können, anderen Menschen selbstlos zu dienen, selbstlose Liebe zu zeigen und selbstlos zu leben. Und ich möchte dieses Beispiel heute mit euch teilen. Und das Ganze ist passiert, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, vor dem Passafest. Er hatte ein Abendessen geplant mit seinen Jüngern, mit seinen 12 Aposteln. Und wir haben diese Story, diese Geschichte im Johannes, im Neuen Testament, im Johannesevangelium, im Kapitel 13 wiedergegeben. Und ich möchte einfach die Einleitung lesen und dann möchte ich euch erzählen, was passiert ist. Und dann möchte ich den Abschluss vorlesen. Johannes 13 von Vers 1 bis 3. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die, die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Den größten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gelegt, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Jesus war hier beim Abendessen mit den Jüngern und zu dieser Zeit, es hat sicher einen Tisch gegeben, aber es war gang und gäbe, dass man nicht nur so am Tisch sich hinsetzt auf Sesseln und isst, wie wir das heute machen, sondern man hat sich auch hingelegt und einfach mal sich ausgeruht und gegessen und getrunken, einfach im Liegen dort beim Tisch. Und es war auch gang und gäbe, weil die damaligen Leute nicht dieses Schuhwerk hatten, das wir hatten, und die Straßen nicht so gut waren. Viele mit Sandalen herumgelaufen sind im Mittleren Osten und die Füße dreckig waren, dass es einen Hausdiener gegeben hat. Und dieser Hausdiener wurde normalerweise vom Hausherrn beauftragt, die Gäste oder den Gästen die Füße zu waschen, damit man dann am Tisch liegen kann. Und wenn ich da liege und deine Füße liegen neben meiner Nase, ist das ein wenig unhygienisch und stinkend und dreckig und so weiter und so fort. Und jetzt ist es aber so passiert, dass die Jünger bei diesem Abendessen vor dem Passafest mit Jesus dort waren und dass keiner da war, der ihnen die Füße gewaschen hat und keiner sich bereit erklärt hat, ihnen die Füße zu waschen. Und dann ist Folgendes passiert und ich möchte Nick bitten, dass er mir kurz hilft dabei. Du kannst nach vorne kommen und ich werde hier einen Sessel verwenden. Und ich habe mir gedacht, das prägt sich vielleicht bei uns dieses Beispiel besser an, wenn wir das einfach sehen können, was Jesus getan hat und nicht nur lesen oder hören können. Und deswegen möchte ich das heute einfach nochmal vorzeigen, was hier passiert ist. Die Jünger sind dort gesessen und gelegen und Jesus steht dann auf. Er wusste, dass er ans Kreuz geht und ans Kreuz gehen muss für diese Leute. Und er hat sich gedacht, das ist nicht genug. Das ist vielleicht nicht ein Beweis von meiner Liebe, dem die Leute nachfolgen können. Deswegen will ich ihnen einen vollkommenen Beweis meiner Liebe zeigen. Und er hat sich dann sein Obergewand ausgezogen. Er hatte damals ein langes Obergewand, das die Leute anhatten, und hatte darunter ein anderes Gewand noch. Und er hat dann einfach Wasser in eine Schüssel gegossen und er hatte ein weißes Leintuch, das hat er sich umgebunden, das war damals so gang und gäbe. Und dann hat er einfach begonnen, den Jüngern die Füße zu waschen. Und die Füße damals waren viel dreckiger als heute. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das ist. Ich meine, versetzt euch mal in die Situation. Es ist nicht ein Freund, der da sitzt, sondern der Erlöser der Welt. Es ist Jesus, der euch die Füße waschen möchte, weil ihr den anderen nicht die Füße waschen wolltet. Ja? Und jetzt kommt er und er nimmt einem nach dem anderen den Fuß, tut ihn rein in die Schüssel auf seinen Knien und beginnt ihnen die Füße zu waschen. Und ich kann mir nur vorstellen, wie sie sich vielleicht beschämt gefühlt haben, dass der Erlöser der Welt auf die Knie geht, um ihnen die Füße zu waschen, weil sie nicht bereit waren, dem Mann, der für sie ans Kreuz geht, die Füße zu waschen und den anderen Jüngern die Füße zu waschen, nachdem Jesus so oft ihnen die Lektion gegeben hat, dass sie einander dienen sollen, dass der Größte unter ihnen nicht der ist, der die höchste Position hat, sondern der, der bereit ist, allen zu dienen. Dass der Kleinste unter ihnen im Endeffekt der Größte ist. Und so geht Jesus von einem Jünger zum anderen und kommt dann schlussendlich auch zum Petrus. Und wenn er dem Petrus die Füße waschen will, dann will der abblocken und ich hätte vielleicht dasselbe getan. Und er sagt, nein, Herr, du wäschst mir sicher nicht die Füße. Und dann sagt Jesus zu ihm, Petrus, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann sagt Petrus, weil er Choleriker war, ja, dann wasch mir den ganzen Körper, nicht nur die Füße. Und Jesus sagt dann zu ihm, Petrus, der, der schon ein Bad gehabt hat, der ist rein, dem müssen nur mehr die Füße gewaschen werden. Aber er hat dann auch gesagt, es sind nicht alle rein im geistlichen Sinne, denn er wusste, dass einer ihn verraten würde. Und Jesus ist dann weitergegangen und hat allen seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das, was mich wirklich verblüfft, ist, obwohl Jesus gesagt hat, dass einer der Jünger nicht dran war, weil er sich geöffnet hatte für den Teufel, ist er trotzdem vorbeigegangen, danke Nick, ist er trotzdem vorbeigegangen und hat auch dieser Person, die ihn verraten würde, dem Judas, die Füße gewaschen. Und das verblüfft mich. Ich meine, stellt euch mal vor, was vielleicht in seinem Kopf vorgegangen ist. Jesus ist da auf den Knien und wäscht seinem Verräter die Füße. Denkt euch, was durch den Kopf und durchs Herz von Judas gegangen ist wahrscheinlich, dem das vielleicht schon leid getan hat, aber der sich geöffnet hatte für das Böse. Und Jesus zeigt hier seinen Jüngern den vollkommensten Beweis. Und nur eine kurze Zeit später fragen ihn die Jünger, wer ist denn dieser Mensch, der unrein ist? Und er sagt ihnen, wer das ist. Er zeigt ihnen, wer das ist. Und danach sagt der Judas, er soll das tun, was er sich vorgenommen hat, nachdem er ihm die Füße gewaschen hat. Und Jesus hat das getan, damit wir von ihm lernen. Er hat sich so erniedrigt, auf dem untersten Level als Hausdiener, um seinen Jüngern nochmal zu zeigen, dass er sie liebt. Und er hat das nicht getan, um ihnen eine auszuwischen. Das ist meine persönliche Überzeugung, sondern er konnte nicht anders. Jesus war Liebe. Es waren hier 12 Menschen mit stinkenden Füßen. Keiner wollte die Füße waschen. Das ist ganz klar. Ich wasche ihnen die Füße. Das ist in meiner Natur. Er war Liebe. Für ihn war das nichts Besonderes. Er wollte nicht ihnen in der Öffentlichkeit eine auswischen, sondern sie waren dort in einem geschützten Raum. Er wollte ihnen einfach nochmals seine Liebe erweisen. Und nachher hat er Folgendes zu ihnen gesagt. Im Johannes 13, ab Vers 12 lesen wir das. Er ist wieder an seinen Platz zurückgekehrt, hat sich sein Obergewand wieder angezogen und hat dann zu ihnen gesagt, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Ihr nennt mich Master und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und zwar nicht nur an meiner Familie und an meinen Freunden, sondern auch an meinen Verrätern, an meinen Feinden. An den Menschen, von denen ich weiß, dass sie mir etwas Schlechtes antun wollen oder antun werden oder mir vielleicht schon etwas Schlechtes angetan haben. Weil wenn ich liebe, dann suche ich mir nicht aus, wen ich liebe, sondern ich liebe Menschen. Egal wie er zu mir steht, ich bin bereit, ihm meine Liebe zu zeigen. Und ich glaube, dass Jesus durch die Fußwaschung uns und auch den Jüngern damals die Augen öffnen wollte zu dem, was er dann am Kreuz getan hat für sie. Er hat sich dieses Obergewand, diese Göttlichkeit ausgezogen, hat die Göttlichkeit abgelegt, ist in die Knie gegangen, also als Diener, hat sich auspeitschen lassen, ist dann am Kreuz gehangen für uns, entblößt seiner Göttlichkeit, ans Kreuz gegangen für uns. Und genauso wie er den Jüngern den Dreck von den Füßen abgewaschen hatte, physisch, hat er uns unseren geistlichen Dreck, unseren Scham, unsere Sünden vom Herzen abgewaschen. Und das ist so ein starkes Bild von dem, was Jesus für dich und für mich getan hat. Er hat sich seiner Göttlichkeit ausgezogen, er hat sich gedemütigt und ist zum Menschen geworden, hat unsere Schuld, unseren Dreck auf sich genommen, damit wir frei sein können, damit wir eine Beziehung mit dem Vater haben können. Er hat uns den vollkommensten Beweis seiner Liebe gezeigt. Und wenn wir von diesem hohen Standard der Liebe sprechen, den wir vielleicht gar nicht erfüllen können oder wollen, dass wir unser Leben für jemanden aufgeben, selbstlose Liebe endet oder kann damit enden, dass ich mein Leben für jemanden aufgebe. Aber sie beginnt auf den Knien, indem ich einfach jemandem diene. Das ist mein Schritt, den ich tun kann. Jemandem zu dienen, nicht weil ich muss, sondern weil ich nicht anders kann, weil ich eine Not sehe, weil ich dem Beispiel von Jesus folgen möchte, weil ich sein Nachfolger bin, weil ich mich Christ nenne und weil ich verstehe, wenn Jesus das gesagt hat, dann hat er das auch gemeint. Wenn er uns das vorgezeigt hat, dann sollen auch wir dasselbe tun. Und das kannst du auf jede Situation in deinem Leben umlegen, in deiner Arbeit, wenn du einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin hast, die du nicht ausstehen kannst, dann zeig dieser Person Liebe. In der Familie, wenn du dir mit jemandem schwer tust, zeig dieser Person Liebe, indem du ihr selbstlos dienst, indem du dich hingibst, nicht weil du musst, sondern weil es einfach dein Vorrecht ist, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Übernatürliche Liebe und selbstlose Liebe ist nicht nur am Kreuz sichtbar, nicht nur dann, wenn wir unser Leben aufgeben, sondern in jeder kleinen Situation, wo vielleicht niemand zusieht, wo du bereit bist, Dinge zu tun, die andere einfach für zu dreckig oder zu niedrig für sich ansehen. Und das ist das, was Jesus auch von uns möchte. Paulus spricht darüber im Philipperbrief, und ich möchte hier noch ein paar Verse darüber lesen, weil dann auch das, was Jesus getan hat, hier erwähnt ist, in Philipper 2 von Vers 3 bis 9. Hier sagt er, Rechthaberei und Überheblichkeit oder Stolz dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat, wie wir es gerade gesehen haben. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Weil er bereit war, nicht nur Mensch zu werden, sondern noch eine Stufe tiefer zu gehen, den Tod am Kreuz zu erleiden, hat Gott ihn geehrt für immer, für ewig, hat ihm einen Ehrentitel gegeben. Und ich möchte dich ermutigen heute, dort wo du bist, in deinen Lebensumständen, vielleicht ist es zu Hause beim Geschirr abwaschen, dass du merkst, dass du keine Lust hast und kein anderer hat Lust und es baut sich ein Turm auf von Geschirr und keiner will es wegstellen und keiner will es machen und keiner will staubsaugen. Das sind Kleinigkeiten, aber in diesen Kleinigkeiten sind Chancen drinnen, mehr so zu werden wie Jesus. Wenn du reinkommst hier ins Gebäude und es sind Leute, die niemanden kennen, sie zu begrüßen, auf sie zuzugehen, es ist ein Privileg, nicht eine Pflicht. Wenn draußen vor der Tür bei dir zu Hause oder vor deiner Wohnungstür oder vor dem Wohnhaus, wo du wohnst, Müll am Boden liegt und alle gehen da vorbei, weil sie sich denken, das sollen doch die Müllleute tun, das ist zu niedrig für mich. Ich werde mich sicher nicht bücken und das aufheben und den wegschmeißen, weil da muss ich mir sogar noch die Hände waschen nachher, weil ich weiß nicht, wer diesen Müll da hingeschmissen hat. Nütze diese Chancen, um so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Nütze diese kleinen Chancen, die er dir gegeben hat. Und wenn du im Kleinen treu bist, dann wird er dir mehr und mehr und mehr und mehr anvertrauen. Aber es geht nicht um das, es geht nicht darum, dass wir gesehen werden. Es geht darum, dass wir so leben wie Jesus. Und wenn wir so gelebt haben wie er, dann wartet auch auf uns, so wie auch auf Jesus, eine Ehre im Himmel, die uns niemand wegnehmen kann. Es erwartet uns ein Leben ohne Leid, ohne Tod, ohne Schmerz, das wir nur deswegen haben, weil Jesus bereit war, unseren Dreck von uns abzuwischen. Und oft sind wir nicht bereit, den Dreck anderer abzuwischen oder uns damit abzugeben, weil das zu niedrig ist für uns. Auch für uns als Christen. Und da darf es uns nicht wundern, dass viele Menschen nicht mehr innerhalb des Christentums nach Gott suchen, sondern außerhalb. Weil wo sehen wir diese selbstlosen Beispiele noch? Gehen wir so miteinander um? Gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Sind wir bereit, unseren Nachbarn selbstlos zu dienen, mal auf die Kinder des Nachbarns aufzupassen? Sind wir bereit, für jemanden eine Mahlzeit zu kochen, der oder die krank ist? Sind wir bereit, jemanden zu besuchen, den niemand sonst besucht? Sind wir bereit, für jemanden zu beten, der von allen anderen vergessen ist? Sind wir bereit, jemanden eine Ermutigung zu schicken, der sonst seit Wochen oder Monaten nicht mehr hier gesehen wurde? Das sind Kleinigkeiten. Vergleichen wir vielleicht nicht mit Füße waschen. Aber auch all diese Chancen sind Chancen, um so zu sein wie Jesus, um so zu leben wie er. Und wenn wir so leben wie er, wenn wir so dienen wie er, wenn wir es als unser Vorrecht sehen, dann wird die Welt erkennen, dass wir die Nachfolger von Jesus sind. Und das hat er selbst auch gesagt im Johannes Kapitel 13, nachdem er das Ganze mit den Jüngern gemacht hat, hat er Folgendes gesagt, Johannes 13, 34, 35, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Denn an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist an unserer Liebe zueinander, dass die Welt und alle Menschen erkennen werden, dass wir die Nachfolger von Jesus sind. Und ganz ehrlich, danach sehnt sich die Welt. Sie sehnt sich nach etwas Authentischem, nach etwas, das echt ist. Nicht etwas, das ich mit dem Mund bekenne, aber das ich selbst nicht auslebe. Das ist fake. Das ist nicht authentisch. Das ist nicht real. Und es geht da gar nicht so viel um Gottesdienste oder um Lobpreis oder um andere Dinge, sondern es geht um unser Leben während der Woche. Es geht um die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, die Jesus nicht kennen. Wie ich mich in der Arbeit präsentiere und wie ich bereit bin, Dinge zu tun, die andere nicht tun wollen. Wie ich das zu Hause tue. Wir können hier unser schönstes Gesicht zeigen, aber Jesus sieht in unser Herz. Und er sieht, ob wir diese Bereitschaft haben, seinem Beispiel zu folgen oder nicht. Und zudem möchte ich euch heute ermutigen, dass wir zu Menschen werden, die seinem Beispiel folgen, die selbstlos lieben, die selbstlos leben, die bereit sind, Dinge zu tun, auch im Ungesehenen, die andere einfach nicht tun wollen, die unter unserem Niveau sind. Und indem wir das tun, werden wir Jesus viel tiefer kennenlernen. Wir werden uns mehr mit ihm identifizieren können, indem wir so leben, wie er gelebt hat. Und seine Freude wird unsere Freude in den schwierigsten Umständen, in denen wir sind, weil wir bereit sind, Menschen so zu lieben, zu dienen und so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und wenn du heute hier bist und vielleicht diesen Jesus noch gar nicht kennst, wenn du hier bist und vielleicht heute einen Einblick bekommen hast in das Leben von Jesus, aber noch keine persönliche Beziehung mit ihm hast, dann möchte ich dich einladen, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Denn wisst ihr, Gott geht es nicht um Religion. Gott geht es nicht um dein Glaubensbekenntnis. Gott geht es um dein Herz. Und er möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Er möchte dein Freund sein. Er möchte dein persönlicher Erlöser sein. Und es kostet dich nichts. Du musst nicht reich sein. Du musst nicht so schön sein, dass du irgendwo auf dem Cover von einem Magazin bist. Das ist alles wurscht. Das ist alles komplett egal. Er nimmt dich so an, wie du bist. Er liebt dich so, wie du bist. Er möchte einfach eine persönliche Beziehung mit dir haben. Und er tut das, weil er dir deine Sünden, deine Schuld vergeben möchte. Weil er schon dafür bezahlt hat. Warum würdest du länger mit deinem Dreck, mit deiner Vergangenheit herumlaufen, wenn er das schon alles auf sich genommen hat? Für dich. Und er möchte dich befreien. Und er möchte dir ein neues Leben schenken. Und wisst ihr, das Christentum endet nicht dort, wo Jesus am Kreuz gehangen ist und gestorben ist. Denn im Vergleich zu allen anderen religiösen Leitern, Buddha, Mohammed und so weiter, ist Jesus der Einzige, der wieder auferstanden ist. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden und er lebt immer noch. Deswegen können auch wir in einer Beziehung mit ihm leben. Und Gott hat das deswegen gemacht, damit wir die Hoffnung der Auferstehung haben, nach diesem Leben, nach dem Tod. Damit wir wirklich glauben und sehen können, dass Gott Menschen auch nach dem Tod auferwecken kann und uns auferwecken wird zu einem ewigen Leben mit Jesus. Und alles, was wir tun können, um dieses Geschenk seiner Liebe anzunehmen, ist es im Herzen als an Jesus zu glauben, als unseren Erlöser. Es ist kostenlos, es ist unkompliziert. Gott hätte es uns nicht einfacher machen können, im Herzen zu glauben, dass Jesus uns erlöst hat und dass er uns liebt und uns ein neues Leben schenken möchte. Und ich möchte mit einem Gebet abschließen und euch einladen, dass wir unsere Augen schließen und Köpfe beugen. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast oder diese Entscheidung wieder treffen möchtest, dein Leben Jesus neu zu geben, weil du dich von ihm abgewandt hast, dann möchte ich dieses Gebet beten und dich einladen, das nachzubeten und Jesus in dein Herz einzuladen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe für mich. Ich danke dir dafür, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich möchte dich bitten, dass du in mein Herz kommst. Ich glaube, dass du mein Erlöser bist. Und ich bitte dich, dass du mir ein neues Leben schenkst. Danke für deine Liebe und für dein Beispiel. Amen. Amen. Wir werden noch ein Lied gemeinsam singen und ich will euch einladen, auch während diesem Lied über das nachzudenken, was wir heute gehört haben und das Beispiel, das wir heute gesehen haben von Jesus. Amen.